guten Abend und herzlich willkommen zum letzten Termin unserer virtuellen Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt. Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Regina Lange. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Universität und ich begleite diese Veranstaltungsreihe. Heute ohne meinen Kollegen Ben Bühring, der sonst auch immer dabei war, aber dieses Mal schon im Urlaub ist. Da wir heute beim letzten Termin der aktuellen Ringvorlesung angekommen sind, möchte ich an dieser Stelle kurz den Blick auf das kommende Semester lenken. Im Wintersemester 2020/21 werden die Fakultät für Geowissenschaften und die Theologische Fakultät gemeinsam eine Ringvorlesung zum Thema Ursprünge anbieten. Sofern die Situation es erlaubt und zulässt, soll diese Ringvorlesung dann unter eingeschränkten Bedingungen in Präsenz stattfinden. Darüber hinaus werden die Vorträge auch per Livestream übertragen. Das heißt, wenn alles klappt und wenn die Situation insgesamt es zulässt, dann können Sie entscheiden, ob Sie eventuell vor Ort und ansonsten alternativ in jedem Fall virtuell an den Termin teilnehmen. Gleichzeitig sind wir dabei, ein neues virtuelles Format zu entwickeln. Das wird dann natürlich nicht am Dienstag sein und wird auch keine Ringvorlesung. Wir stellen uns eher ein Format im Monatsrhythmus vor, bei dem es um eine inhaltlich moderierte Podiumsdiskussion zu Themen, die in der Gesellschaft aktuell diskutiert werden, gehen soll. Dieses Konzept werden wir in den nächsten Wochen weiter ausarbeiten und Ihnen dann zum Semesterstart genauere Informationen zukommen lassen. Nun aber zurück zum heutigen Thema. Dr. Philipp Bittin, den ich hiermit sehr herzlich begrüßen möchte, spricht heute über lokale Strategien zur Eindämmung von Epidemien und die Rolle zufälliger Fluktuationen aus Sicht eines Physikers. Philipp Bittin arbeitet am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Als Physiker ist er fasziniert von der Komplexität und der Dynamik biologischer Systeme, an deren grundlegenden Designprinzipien er forscht. Dabei geht es auch darum, Methoden für Biotechnologie und Medizin zu entwickeln, die dazu dienen, die Dynamik zu kontrollieren. Und dies ist bei einem weltweiten Infektionsgeschehen, wie wir es gerade im Augenblick erleben, sicherlich von sehr grundlegendem Interesse. Nachdem in vielen Ländern die erste Welle der Covid-19-Pandemie zu Beschränkungen und Lockdowns geführt hatte, bewegen sich mittlerweile die Infektionszahlen vielerorts auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies hat in vielen Regionen, vielen Orten zu einer sukzessiven Lockerung der Maßnahmen geführt. Und dennoch gibt es auch aktuell gleichzeitig immer wieder sehr besorgte Meldungen, wenn die Fallzahlen regional steigen. Auch wenn weltweit intensiv nach einem Impfstoff gesucht wird und geforscht wird, und niemand im Augenblick kann jedoch sagen, wie viel Zeit diese Suche in Anspruch nehmen wird. Und zudem gibt es auch Stimmen, die hinterfragen, ob überhaupt in absehbarer Zeit damit zu rechnen ist. Dies alles macht deutlich, wie wichtig die Frage nach einer Langzeitstrategie ist, die ein Wiederaufflammen der Epidemie verhindert oder mindestens begrenzt. Göttinger Forscherinnen haben eine erweiterte Version des in dieser Vorlesungsreihe schon vorgestellten SIR-Modells mit Daten zum bisherigen Infektionsverlauf und zu regionalen Strukturen in mehreren Staaten verknüpft. Auf diesem Wege wollen sie herausfinden, unter welchen Bedingungen ein Zusammenwirken von verschiedenen lokal angewandten Eindämmungsmaßnahmen zur effektiven Kontrolle der Epidemie beitragen kann. Philipp Bittin wird heute darüber sprechen, wie bei solchen Strategien besondere Effekte im Regime kleiner Zahlen ausgenutzt werden können. Dabei ist auch die Frage interessant, ob damit möglicherweise eine Verminderung der als notwendig erachteten Einschränkungen erreicht werden kann. Ja, Herr Bittin, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Lange, für die Einführung. Da muss ich schon gar nicht selber mehr viel einführen, aber ich wollte doch wenigstens ein paar Worte sagen, bevor ich dann gleich die Präsentation auf Vollbild schalte und Sie mich kaum noch sehen. Willkommen an alle Zuhörer zu dieser letzten Vorlesung der Ringvorlesungsreihe. mein Vortrag heute, der reiht sich etwas ein in zwei andere Vorträge, die Sie bereits, wenn Sie die ganze Zeit dabei waren, gehört haben, die mit der aktuellen Epidemie zu tun hatten. Das sind die Vorträge von Professor Kree über das SIR-Modell und von Dr. Viola Priesemann über die bisherigen Maßnahmen und wie erfolgreich sie waren. Wie Frau Lange schon gesagt hat, ich kann auch dazu sagen, ich bin aus der Abteilung Physik lebender Materie hier am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und meine Gruppe, die sich normalerweise mit der Emergenz von Dynamik in biologischen Systemen beschäftigt sich eben normalerweise eher mit etwas, sage ich mal, mikroskopischeren Systemen. Und allerdings sind viele Effekte, die wir da auf der Ebene beobachten, eben auch sichtbar in so makroskopischen Systemen wie eben die Ausbreitungsdynamik einer Epidemie. Und deswegen haben wir schon gleich, als die Pandemie hier nach Deutschland gekommen ist und abgehoben hat, haben wir uns überlegt, wie wir unsere Methoden auf diese Art von Dynamik anwenden können und vielleicht einige Effekte dort herauskitzeln können, die man normalerweise vielleicht nicht so beachtet. Und wenn Sie bei dem Vortrag von Professor Kree dabei waren, dann werden Sie jetzt auch gleich am Anfang hoffentlich schon sehen, wo das der Fall ist. Also es geht um lokale Strategien zur Eindämmung von Epidemien und dieses Thema ist in zweierlei Hinsicht für genau diesen Zeitpunkt gut geeignet. Zum einen werfen wir den Blick ein bisschen in die Zukunft heute, nämlich darauf, wie man diese Epidemie über die nächste Zeit, in der eben wahrscheinlich noch keine Medikamente vorhanden sind und kein Impfstoff, managen kann. Und zweitens, das ist nun die letzte Vorlesung dieser Reihe, insofern passt das ganz gut. Außerdem erweitert es sozusagen diese beiden Vorlesungen, die ich gerade schon erwähnt habe. Also wir suchen nach Langzeitstrategien oder zumindest haben wir uns versucht, dazu Gedanken zu machen. Und zwar deswegen, weil, wie Frau Dr. Priesemann das ja sehr schön dargelegt hat in ihrem Vortrag, die allgemeine Reduktion der Kontaktrate, die durch den deutschlandweiten Lockdown und durch den Lockdown in vielen anderen Ländern erreicht wurde, zu einer erfolgreichen Kontrolle der Epidemie bis jetzt geführt hat. In allen Ländern, wo diese Maßnahmen konsequent durchgezogen wurden, sind die Infektionszahlen danach stark gefallen und bewegen sich im Moment in sehr niedrigem Bereich. Inwieweit dazu auch die aktuellen klimatischen Verhältnisse und andere Faktoren, die vielleicht über die Zeit sich auch wieder verändern können, beitragen, das kann, glaube ich, im Moment noch keiner genau sagen. Aber was klar ist, ist, dass die Zahlen im Moment relativ niedrig sind und das soll natürlich auch so bleiben. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass natürlich noch nicht alle Maßnahmen wieder gelockert sind. Und diese Lockerungen bei niedrigen Infektionszahlen beschwören natürlich immer die Gefahr einer zweiten Welle herauf, von der ja auch schon öfter gesprochen wurde. Und dann kommen wir wieder zu den gleichen Argumenten, die man auch schon gehört hat ganz am Anfang, als es in die Lockdown-Phase ging, nämlich dieses Ausspielen von Wirtschaft und persönlicher Freiheit auf der einen Seite gegenüber der Vermeidung von Infektionen auf der anderen Seite. Und es scheint, dass man mit dieser Entscheidung, ob man Maßnahmen ergreift, nicht beides haben kann, sondern wenn man eben Maßnahmen ergreift, dann führen die immer zu Einschränkungen auf dieser Seite oder man riskiert eben, dass man die Infektionen nicht vermeidet. Insofern sucht man eigentlich nach einer Methode, die auch bei anwachsenden Infektionszahlen diese mit minimalen Einschränkungen abfangen kann. Und ein Grund natürlich, warum wir jetzt mit dieser Analyse kommen, ist, dass am Anfang einfach gehandelt werden musste. Und natürlich hätte man diese Maßnahmen auch genauso schon ganz am Anfang der Epidemie anwenden können. Aber zu dem Zeitpunkt war auch die Dynamik noch nicht ausreichend charakterisiert. Und insofern werden Sie auch sehen, dass die Informationen, die wir hier benutzen, noch gar nicht vorhanden gewesen wären, da wir da wir schon einige der Daten, die bisher gesammelt werden konnten, in unser Modell mit einbauen können. Welche Möglichkeiten zur Unterbrechung von Infektionsketten gibt es denn ohne generelle Einschränkungen? Nun, zum einen das effektive Tracing, das können die Gesundheitsämter bei diesen niedrigen Zahlen natürlich auch gut leisten. Dazu kommt jetzt seit kurzem auch in Deutschland eine App, die das Ganze auch auf digitaler Ebene macht. Dann die lokalen Maßnahmen, das ist der andere Grund, warum der Vortrag, denke ich, zur richtigen Zeit kommt. Das System der lokalen Maßnahmen in Deutschland wurde ja nun gerade in den letzten Tagen sehr intensiv diskutiert und es war eigentlich sehr schnell, wenn ich mich richtig erinnere, schon Mitte Mai klar, dass die Verantwortung über die über weitere Maßnahmen und kleingliedrigere Maßnahmen auf niedrigere und lokale Ebenen in Deutschland zumindest abgegeben werden sollte. Und ich denke, an diesem Punkt können unsere Analysen beitragen. Und dann kommt dazu die Rolle von sogenannten Zufallsprozessen. Und was das ist, das werde ich Ihnen gleich versuchen, ein bisschen zu vermitteln mit einem kleinen Beispiel. Dabei handelt es sich um sogenannte Effekte bei kleinen Zahlen. Wenn man jetzt sich die Dynamik von vor einigen Wochen anguckt, wo die Infektionszahlen in Deutschland sehr hoch waren, dann würden diese Effekte überhaupt keine Rolle spielen. Das werden Sie auch gleich sehen. Im Moment sind die Zahlen aber niedrig und wenn man sie niedrig halten kann, dann spielen diese Effekte eben eine Rolle und wir haben uns überlegt, wie man diese vielleicht ausnutzen kann. Und dazu haben wir eben auch ein Modell entwickelt, die Ergebnisse der Modellvorhersagen analysiert und überlegt, wie man die Strategie, die dieses Modell repräsentiert, optimieren kann. Als kurze Rekapitulation für diejenigen, die in der Vorlesung von Herrn Professor Kreh nicht da waren, noch einmal kurz die Gedanken hinter dem sogenannten SIR-Modell. Das SIR-Modell beschreibt eigentlich ganz allgemein in einer großen Bevölkerung die Infektionsdynamik. Dabei werden die Personen in der Bevölkerung aufgeteilt in die sogenannten Suszeptiblen, also diejenigen, die noch infiziert werden können, die aktuell infiziert sind und die, naja, auf Englisch steht das R für removed. Das können verschiedene Sachen sein. Zum einen können die Infizierten in Quarantäne gehen, zum anderen können sie sich auch wieder erholen. Sie können natürlich im ungünstigsten Fall auch sterben, aber was wichtig ist, ist, dass diese Leute, die von infected, also von infiziert zu removed wechseln, nicht mehr selber infektiös sind. Und das funktioniert dann so, dass wenn einige Infizierte da sind, natürlich die Rate, mit der Menschen in der Population von suszeptibel in die infizierten Gruppe wechseln, selber wächst. Das ist also ein sich selbst beschleunigender Vorgang. Und Sie haben bestimmt noch diese Kurven in Erinnerung oder sie auch in anderem Zusammenhang schon mal gesehen, wo man eben an der infizierten Kurve sieht, dass diese mit der Zeit raufgeht, dann ein Maximum erreicht, wo die Gruppe der Suszeptiblen so weit runtergegangen ist, dass die Infizierten, die da sind, nicht mehr genug Suszeptible infizieren können, damit sich die Krankheit weiter ausbreitet und dann nimmt das Ganze wieder ab. Das ist jetzt für den Fall, dass man nichts unternimmt. Und das ist hier mal einfach ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit Deutschland oder irgendeiner konkreten Bevölkerung zu tun, von 1 Million Individuen mit 10 anfänglich Infizierten und bestimmten Infektionsraten. Das soll wirklich nur zur Illustration dienen. Eine wichtige Kenngröße, die ja auch in den Medien viel erwähnt wurde, ist dabei die sogenannte Reproduktionszahl. R0, die so viel bedeutet, wie viele weitere Personen infiziert denn eine einzelne Person direkt. Und die ist sehr kritisch, denn wenn diese Zahl größer als 1 ist, dann kann sich die Krankheit anfangs ausbreiten, also wenn die ganze Bevölkerung noch suszeptibel ist. Wenn die kleiner als 1 ist, findet keine Ausbreitung statt. So, nun komme ich zu dem Punkt zurück. Was meine ich mit der Rolle zufälliger Fluktuation? Hier sieht man eigentlich wieder die gleiche Kurve wie gerade. Das ist auch wieder eine Bevölkerung mit 1 Million Einwohnern, mit 10 anfänglich Infizierten. Wenn man da aber mal genau hinguckt und in den Anfang dieser Dynamik hineinzoomt, dann sieht man, dass die Kurven dort nicht ganz glatt aussehen. Und noch deutlicher wird dieser Effekt, wenn man diese Bevölkerung mal willkürlich in 10 Gruppen mit je 100.000 Einwohnern aufteilt, in denen irgendwo diese 10 Infizierten versteckt sind, also irgendwo in den 10, auf die 10 Gruppen verteilt. Wenn man die jetzt getrennt sich anguckt, dann sieht man, dass man ja, dass man hier einzelne Infektions- und Removal, also sozusagen Erholungs- oder Quarantäne-Ereignisse sehen kann. Diese Kurven sehen also gar nicht mehr so schön vorhersagbar aus wie hier, sondern sehr stochastisch, also sehr mit sehr viel Zufall behaftet. Und ein Effekt dieses Zufalls ist, dass eigentlich nur in 3 Gruppen, das waren hier jetzt zufällig Gruppe 2, 3 und 7, wirklich die Infektionskette sich verselbstständigt und dann zu einem Ausbruch führt, wohingegen in den anderen 7 Gruppen aufgrund zufälliger Fluktuationen diese Infektionsketten ausgestorben sind. Und das führt dann dazu, dass wenn man jetzt diese zehn Untergruppen von 100.000 Einwohnern wieder aufaddiert, man insgesamt einen viel niedrigeren Peak kriegt, nämlich nur von diesen 3 Untergruppen gespeist, als ursprünglich, als die ganze Bevölkerung noch eine einzige war. Jetzt würde man natürlich in Wirklichkeit nicht einfach dastehen und nichts unternehmen. Aber was man hieran sieht, ist, dass aufgrund dieser Fluktuation, wenn man jetzt lokale Maßnahmen ergriffen hätte, die in vielen Gruppen hier eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären, weil die Infektionsketten von alleine ausgestorben sind. Natürlich, was hier überhaupt nicht berücksichtigt ist, und da werde ich jetzt gleich zu kommen, ist die Empfindlichkeit bezüglich Kreuzkontamination. Also natürlich können auch, wenn man jetzt sich mal eine wirkliche Bevölkerung vorstellt, kann man die ja nicht einfach in 10 Gruppen unterteilen, die überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben sollen. Und dann gibt es natürlich auch Infektionen zwischen diesen Gruppen. Und das haben wir uns jetzt in unserer lokalen Interventionsstrategie, für die wir uns das Modell überlegt haben, folgendermaßen implementiert. Also stellen Sie sich ein Land vor, zum Beispiel Deutschland mit seinen Landkreisen, in denen Bevölkerungen leben. Die haben natürlich untereinander relativ intensive lokale Kontakte. Allerdings gibt es auch eine gewisse Durchlässigkeit zwischen diesen einzelnen Regionen. Das heißt, es gibt einen gewissen Anteil von Kontakten außerhalb der eigenen Region. Die sind hier durch diese blauen Pfeile repräsentiert. Wenn jetzt in einer Region die Infektionszahlen einen gewissen Schwellwert überschreiten, dann aktiviert diese Region lokale Einschränkungen. Die können, wie die genau aussehen, das sagen wir im Moment nicht. Allerdings müssen sie natürlich dazu führen, dass die Krankheitsdynamik, die Ausbreitungsdynamik dort unterdrückt werden kann. Und das ist natürlich auch inzwischen fast das, was in der Realität auch passiert, allerdings schon mit einigen Unterschieden, wie Sie im Verlauf meines Vortrags sehen werden. Also das Ziel ist es jetzt, in diesen einzelnen Regionen die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass diese zufälligen Fluktuationen, diese stochastischen Effekte, von denen ich gerade gesprochen habe, dort relevant werden und einem sozusagen etwas von der Arbeit abnehmen, die man sonst darin hätte, diese Epidemie zu kontrollieren. Dafür nehmen wir an, dass das R0, also diese Reproduktionszahl, ohne irgendwelche Einschränkungen, also in den grünen Regionen hier, etwas größer ist als 1. Diese Annahme kommt daher, dass im Moment wir ja noch in der Lage sind, die Infektionszahlen zu kontrollieren. Einige Einschränkungen gibt es aber noch. Und deswegen nehmen wir jetzt mal an, dass wenn alle Einschränkungen aufgehoben sind, deutschlandweit, diese Reproduktionszahl leider wieder etwas größer als 1 ist. Das ist natürlich eine Vermutung, aber wenn die kleiner als 1 sein sollte und die Infektionsdynamik sozusagen gar nicht wieder sich beschleunigt, dann brauchen wir natürlich auch keine Kontrollstrategie und dann ist alles in Ordnung. Insofern ist dieses für den schlechten Fall gerechnet. Bei lokalen Einschränkungen, also in so einer roten Region, nehmen wir jetzt mal an, dass dort so ein Lockdown initiiert wird, wie er auch deutschlandweit passiert ist. Das ist die Stelle, an der wir die Daten gebrauchen können aus dem bisherigen Verlauf der Epidemie. Da können wir uns nämlich diesen Verlauf der Reproduktionszahl über die Zeit angucken und mal gucken, wie niedrig haben wir es denn hingekriegt im Verlauf der Epidemie, als wir im Lockdown waren und wie stark können wir mit diesen Maßnahmen die Epidemie eigentlich unterdrücken. Das heißt, die einzelnen Regionen wechseln dann zwischen diesen beiden Reproduktionsfaktoren, je nachdem, wie hoch ihre Infektionszahlen sind. Dabei haben wir auch beachtet, dass es natürlich eine gewisse Zeit dauert, bis man solche erhöhten Infektionszahlen wirklich sieht und detektiert. Und zum anderen, also nicht nur sie sieht, weil die Leute sich dann erst testen lassen, sondern auch einfach, weil die Infektionszahlen niedrig sind und es sowieso immer Fluktuationen gibt und man erstmal sicher sein muss, dass diese Fluktuationen auch wirklich eine echte Erhöhung darstellen und nicht nur eine Fluktuation sind. Als Maß für die Effektivität so einer lokalen Interventionsstrategie haben wir jetzt Folgendes genommen. Wir waren ja auf der Suche nach einer Strategie, die mit minimalen Einschränkungen die Epidemie beherrschen kann. Das heißt, wir gucken uns an, wenn jetzt die Regionen immer zwischen keine Einschränkungen und Einschränkungen wechseln können, je nach Anzahl der Infizierten, wie viele Tage muss eine Durchschnittsperson in der Bevölkerung dann innerhalb der nächsten 5 Jahre, da haben wir einfach einen Zeithorizont angenommen, mit solchen Einschränkungen leben? Das kann man dann ganz schön vergleichen mit einer zentral organisierten Strategie, wo also in dem gesamten Staat für die gesamte Bevölkerung entschieden wird, ob Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Und da kann man natürlich die gleichen relativen Infektionszahlen zugrunde legen, also pro 100.000 Einwohner die gleiche Anzahl an Infektionen. Und das nennen wir dann die globale Strategie. So, wenn man sich jetzt diese beiden Strategien anguckt, die globale Strategie, die ist hier so in Blautönen gezeigt, und die lokale Strategie, also die mit den regionalen Maßnahmen, die ist in Grün gezeigt, dann sieht man hier einen sehr eindeutigen Effekt. Wenn diese Kontakte zwischen den Regionen, das waren diese blauen hier, was ich Durchlässigkeit genannt habe, wenn diese Durchlässigkeit sehr hoch ist, dann, das sind diese helleren Farben, dann ist es eigentlich egal, ob ich global kontrolliere oder lokal. Also ob das ganze Land zusammen in den Lockdown geht oder einzelne Regionen. Wenn ich global kontrolliere und diese Kontakte zwischen den Regionen einigermaßen schwach sind, dann ist es auch egal, das spart trotzdem keine Einschränkungen. Allerdings in der Kombination mit also wenig Kreuzkontamination zwischen den Regionen, niedriger Durchlässigkeit und lokaler Kontrolle sieht man eine starke Reduktion dieser Tage, die jemand mit Einschränkungen im Durchschnitt leben muss. Days with Restrictions heißt das hier. Das haben wir mal gemacht für 2 verschiedene angenommene R0s. Sie erinnern sich, das ist diese Reproduktionszahl, wenn man gar keine Einschränkungen hat. Wie stark über 1 die ist, wissen wir ja nicht. Wir hoffen, dass es nur ein bisschen ist, weil sonst wären wahrscheinlich ohne die Einschränkungen inzwischen schon wieder mehr Ausbrüche registriert worden. Deswegen hoffen wir, dass sie nah an 1 ist, aber wie nah an 1 wissen wir natürlich nicht. Aber der generelle Effekt, obwohl man natürlich mehr Einschränkungen braucht, um eine höhere Reproduktionszahl zu kontrollieren, der generelle Effekt ist immer da. Man kann sich jetzt auch mal die Infektionszahlen im ganzen Land angucken, die diesen verschiedenen Fällen entsprechen. Da sieht man sehr schön, dass für die globalen Strategien, also die blauen, man eine Oszillation, also Schwankungen in den Infektionszahlen sieht. Das liegt einfach daran, dass die Infektionszahlen raufgehen, dann werden Maßnahmen ergriffen, von denen wir annehmen, dass sie so effektiv sind wie im Lockdown. Dann gehen die Infektionszahlen wieder runter und dann passiert das immer wieder. Das würde man natürlich wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht so machen, aber wie gesagt, wir benutzen das ja als Maß dafür, wie stark wir kontrollieren müssen, um die, wie viele Einschränkungen wir brauchen, um die Epidemie zu kontrollieren. Wenn man jetzt auf lokale Maßnahmen umswitcht, dann sieht man, dass im Durchschnitt eigentlich das Infektionslevel im Land das gleiche bleibt, wie bei den globalen Maßnahmen. Das oszilliert zwar nicht, das nähert sich dann so einem Durchschnittswert an, aber im Prinzip ist es im Durchschnitt immer noch ähnlich. Allerdings in dem guten Fall, also lokale Maßnahmen mit schwachem Austausch zwischen den Regionen, gehen die Infektionszahlen zurück. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass man eben so wenige Einschränkungen braucht. So, woran liegt das jetzt? Da kann man sich mal einige Beispielkreise für angucken. Also wir haben hier die Kreisstruktur von Deutschland genommen und die noch ein bisschen verändert. Da werde ich gleich danach noch was zu sagen. In diesem Fall mit hoher Durchlässigkeit und und globaler Kontrolle. Da sieht man in den einzelnen Regionen so eine Dynamik und durch die globale Kontrolle, die ist hier so rot eingezeichnet, das sind diese roten senkrechten Streifen, die ihr seht, wo die globale Kontrolle aktiv ist, da werden die Infektionszahlen eben ab und zu mal wieder nach unten gedrückt, wodurch sich dann im Durchschnitt diese Dynamik ergibt. Wenn man da lokal kontrolliert, dann sieht man, dass die Maßnahmen jetzt nicht mehr synchronisiert stattfinden. Allerdings sieht man im Prinzip genauso viel Rot wie hier oben im Durchschnitt. Das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Bei niedriger Durchlässigkeit, da sieht zwar die Summe bei den globalen Maßnahmen immer noch genauso aus wie bisher. Allerdings sieht man, dass schon manchmal in der einen Region, manchmal in der anderen Region was los ist. Nur in dem Fall, wo die niedrige Durchlässigkeit mit der lokalen Kontrolle, also auf Kreisebene, kombiniert wird, da hat man ein Abflachen der Infektionszahlen und das liegt einfach daran, dass in diesem Fall aufgrund der geringen Durchlässigkeit die Häufigkeit, mit der man hier sozusagen die lokalen Feuer löschen kann, häufiger ist, als dass sie wieder aufflammen, dadurch, dass aus einer anderen Region irgendwelche Infektionen auftreten. Und das passiert zum Beispiel hier. Da ist es mal nötig, das noch zu kontrollieren, aber mit der Zeit eben immer weniger. Man sieht auch, dass manchmal Infektionen auftreten, wie dieser kleine, ich weiß nicht, ob die das sehen, hier ist so eine kleine Erhebung, die da muss man gar nichts kontrollieren, weil die eben von selber wieder weggeht. Und das sind genau diese Fluktuationen, von denen ich sprach. Man sieht auch, dass wenn man das Ganze mal gegen die Durchlässigkeit aufträgt, die Abhängigkeit dieser Maßnahmen, der Tage mit Einschränkungen von der Durchlässigkeit für die globale und für die lokale Strategie sehr unterschiedlich ist. Für die globale ist die eher flach und für die lokale hat die einen sehr starken Anstieg um ein paar Prozent rum. Also diese Zahlen hier bedeuten, dieses ist 1% der Kontakte außerhalb der eigenen Region, dieses sind 10%. Und in diesem Bereich bewegt sich das. Und das liegt an sogenannten kooperativen Effekten, dass eben die verschiedenen lokalen Maßnahmen so gut zusammenspielen, aber die Regionen so weit voneinander separiert sind, dass man mit ihnen eben eine gute Kontrolle erreicht. In stark bevölkerten Regionen haben wir dabei etwas gesehen, und zwar Folgendes. Hier sind mal verschiedene Kreise aufgezeichnet, die sind anonymisiert, aber in Zahlen, in Klammern sehen Sie hier die Bevölkerungszahlen. In sehr großen Kreisen sieht man bei diesen lokalen Kontrollen, dass die Kontrolle sehr viel häufiger notwendig ist. Und das liegt einfach daran, dass wenn man den gleichen Schwellwert nimmt, man in großen Regionen ja absolut gesehen viel mehr Infektionen hat. Und das heißt, wenn man dort die Kontrolle anwendet, dann ist man am Ende der Kontrolle immer noch in einem Bereich, wo, wenn man die Kontrolle entfernt, also den Lockdown wieder aufhebt, sofort wieder ein Anstieg der Infektionszahlen zu beobachten ist. Wohingegen in kleineren Regionen man eben in diesen Bereich niedriger Zahlen kommt. Und da sieht man nochmal, dass das wichtig ist. Das kann man natürlich zum Beispiel dadurch beheben, dass man große Regionen unterteilt in mehrere kleine. Und wie realistisch das ist, darüber können wir gerne noch diskutieren. Das kann man auch systematisch sehen, indem man mal die Anzahl der Tage, die man mit Beschränkungen leben muss, gegen die Größe der Kreise aufträgt. Da sieht man, dass bei bestimmten Parametern für die originalen Kreisgrößen man da eine sehr starke Abhängigkeit sieht. Das heißt, größere Kreise müssen viel öfter in den Lockdown. Wenn man jetzt die Gruppengrößen sozusagen beschränkt, dann sieht man, dass die Zahlen runtergehen. Das sieht man auch an dieser Verteilung hier rechts. Und man kann das Ganze auch dadurch erreichen, dass man nicht einen relativen Schwellwert vorgibt, also nicht pro 100.000 Einwohner, sondern dass man wirklich einen absoluten Wert für die Anzahl der Infektionen unabhängig von der Kreisgröße vorgibt. Dann kann man auch sehr niedrige Tage mit Einschränkungen erreichen, eine sehr niedrige Einschränkungszeit, die auch fast unabhängig von der Kreisgröße ist. Jetzt kann man sich das Ganze natürlich nicht nur für Deutschland angucken, sondern auch für andere Staaten. Und da haben wir vor allem welche genommen, die eben auch erfolgreich die Epidemie bisher im Griff gehabt haben. Florida, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist im Moment nicht mehr so erfolgreich. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das angeguckt haben, sah das noch einigermaßen aus. Aber sie haben auch am Anfang mit einem Lockdown, einer Art Lockdown, einen Reproduktionsfaktor unter 1 erreicht. Und wenn man jetzt diese ganzen Daten nimmt und die Kreisgrößen der verschiedenen Länder nimmt, plus eben diese Effektivität des Lockdowns, den sie erreicht haben, dann sieht man, wenn man auf der vorhandenen Kreisstruktur aufbaut, hier ist wieder das Gleiche geplottet wie am Anfang, globale Strategie gegen lokale Strategie, aber eben diesmal für alle möglichen verschiedenen Länder, dann sieht man, dass diese Strategien sehr unterschiedlich effektiv sind. Und Deutschland steht zum Beispiel ziemlich gut da, bei anderen Ländern sieht es nicht ganz so gut aus. Wenn man allerdings, und das liegt eben an dieser vorhandenen Kreisstruktur, wenn man die Gruppen, also die Kreise jetzt weiter unterteilt, dann sieht man auf einmal, dass die Länder eigentlich alle eine gute Reduktion in der Einschränkungszeit erreichen. Und man muss dazu sagen, dass Florida, obwohl es nur einen Reproduktionsfaktor von 0,9 erreicht hat und nicht 0,7 wie die anderen Länder, trotzdem eine ordentliche Reduktion kriegt. Also die Stärke der Einschränkungen auf lokaler Ebene scheint gar nicht so entscheidend zu sein. Und diese Unterschiede der Regionalstruktur, die sieht man zum Beispiel daran, dass in Deutschland nur 7% der Bevölkerung in Kreisen mit mehr als 800.000 Einwohnern leben, wohingegen in den anderen Ländern diese Zahlen sich von 20, 30 bis hoch zu 60% bewegen. Und da sieht man eben, dass es dort besonders viele große Regionen gibt. Also ist Deutschland mit seinen vorhandenen Strukturen eigentlich prädestiniert für diese lokalen Strategien. Allerdings, wie ich gesagt habe, kann man natürlich mit entsprechenden Maßnahmen diese Kreisstruktur auch kompensieren und auch bei anderer vorhandener Kreisstruktur einen guten Effekt erreichen. Damit kommen wir zur Zusammenfassung. Also, ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas vermitteln, dass lokale Maßnahmen in Kombination mit geringer Durchlässigkeit in diesem Regime kleiner Zahlen viele Einschränkungen sparen können. Dabei sind die lokalen Maßnahmen nie schlechter als die globalen, also die bundesweiten oder die länderweiten, aber unter bestimmten Bedingungen eben deutlich besser als nationale Einschränkungen. Warum habe ich hier geschrieben, wichtig nur im Durchschnitt? Weil, wenn man sich mal die Fehlerbalken hier anguckt, sieht man, dass zwar die lokalen Strategien im Durchschnitt genauso gut sind, auch bei hoher Durchlässigkeit, allerdings ist die Varianz hier sehr hoch. Das heißt, es gibt einzelne Menschen, einzelne Regionen und damit auch Menschen, die sehr hohen, sehr lange Einschränkungen erdulden müssen, wohin bei anderen das sehr niedrig ist und das liegt eben gerade an dieser heterogenen, ungleichen Kreisstruktur. Das heißt, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass diese lokalen Strategien natürlich besonders interessant sind. Erstens, weil man sozusagen sehr leicht einsieht, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Zum anderen auch, weil kleine und mittlere Unternehmen, der Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und so weiter von den Freiheiten in solchen lokalen Gruppen eben sehr profitieren können und das selbst, wenn man überlegt, zum Beispiel die Durchlässigkeit durch aktive Maßnahmen niedrig zu halten. Denn die Kontaktrate in den einzelnen Regionen würde das ja gar nicht betreffen. Das könnte man also auch präventiv machen. Zur Nutzung dieser gezeigten Effekte bräuchte man allerdings eine niedrigere Grenze als diese 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner, die wir im Moment haben. Ich habe die Parameter ja nie erwähnt, aber die guten Parameter, die wir gefunden haben, sind so um die 10 pro 100.000. Wenn möglich, kleinere Einheiten als Kreise, das ist ja auch, wird ja auch schon diskutiert. Die lokalen Einschränkungen müssen nicht unbedingt so stark sein wie beim Lockdown. Was gut wäre und was im Moment uns auch sehr eingeschränkt hat bei dieser Analyse, ist, dass zu dieser Durchlässigkeit man eigentlich quantitativ sehr wenig sagen kann. Im Prinzip, da die Gesundheitsämter ja im Moment das Tracing gut durchführen können, wäre es gut, wenn überregionale Infektionsketten irgendwie dokumentiert würden, sodass man diese Daten erhalten könnte. Dann könnte man nämlich die Durchlässigkeit überwachen und, wenn notwendig, eben auch reduzieren, bevor Ausbrüche stattfinden. Denn wir haben ja gesehen, dass mit einer niedrigen Durchlässigkeit eben überhaupt weniger Einschränkungen notwendig sind. Dabei muss eine Reduzierung der Durchlässigkeit nicht unbedingt Mobilitätseinschränkungen bedeuten, denn man kann natürlich auch anders dafür sorgen, dass, sage ich mal, Menschen, die besonders gefährdet sind, Infektionen zwischen verschiedenen Regionen zu übertragen, einfach besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, so wie das zum Beispiel im Krankenhaus auch passiert. Die Zusammenfassung der Zusammenfassung ist dann, sind dann noch zwei Sätze, nämlich zum einen, insgesamt zeigt die Analyse einfach, dass eine Verlagerung der Kontrolle auf die lokale Ebene immer Hand in Hand gehen sollte mit einer besonderen Aufmerksamkeit, die man diesen überregionalen Infektionsketten widmet. Und wenn möglich, eben eine Vermeidung oder eine Reduktion dieser überregionalen Infektion. Und dass eine strikte Kontrolle jetzt, denn dieser Schwellwert ist ja schon niedriger als aktuell, als das aktuell von der Politik geplant ist, aber dass eine so eine strikte lokale Kontrolle jetzt in Zukunft viele Einschränkungen ersparen könnte. Dann bleibt mir noch zu danken, zum einen den Studenten in meiner Gruppe, Lukas Huper und Jonas Isensee, dann dem Direktor der Abteilung in Zusammenarbeit mit ihm hat diese ganze Studie in sehr intensiver Zusammenarbeit, hat diese ganze Untersuchung stattgefunden. Und zwar ist das die Abteilung Physik lebender Materie hier am MPI für Dynamik und Selbstorganisation und auch der Corona-Taskforce der Max-Planck-Gesellschaft, die sich insbesondere in der Hochphase der Epidemie sehr viel kurz geschlossen hat und diskutiert hat und auch einige Empfehlungen an die Politik gegeben hat. Damit bleibt mir nur noch auch Ihnen zu danken und dann bin ich natürlich stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, lieber Herr Bittin, für diese Erläuterung, die eine Perspektive auf ein Leben mit Covid-19 aufzeigen, auch wenn es natürlich erstmal ein Leben sein wird, was sicherlich auch einige für uns ungewohnte Einschränkungen mit sich bringen wird. Wie eingangs schon angekündigt und viele von Ihnen ja auch mittlerweile, glaube ich, sehr gut schon kennen, haben Sie alle jetzt die Möglichkeit, uns entweder auf YouTube oder hier in Zoom Fragen zukommen zu lassen. Und ich habe gesehen, es ist tatsächlich auch schon einiges in unseren Chat gekommen, sodass wir gleich damit starten können. Ich fange einfach mal mit der allerersten Frage oben an. Und zwar in einem anderen Vortrag sagte eine Wissenschaftlerin, dass die Bevölkerung gerade zum ersten Mal mit Wissensgenerierung ungefiltert und in realer Geschwindigkeit konfrontiert ist. Macht es denn für Sie als Forscher einen Unterschied, aktuell quasi am eigenen Leben mitzuerleben, wie das ist, im Vergleich zu Projekten, wo einfach die Distanz dann doch ein bisschen größer ist auch?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es einen ganz gewaltigen Unterschied. Zum einen, also es gibt positive Seiten und ich sage mal nicht negative Seiten, aber Seiten, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Die positiven Seiten sind, als Wissenschaftler ist man natürlich immer auf der Suche nach den Projekten, die höchste Relevanz haben. Also in jedem Antrag gibt es einen Abschnitt, wo man die Relevanz für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, für zukünftige Technologien und so weiter erläutert. Und diese Relevanz, die braucht man natürlich im Moment, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, keinem zu erklären. Insofern stürzt man sich dann auch gerne auf sowas, weil es ja eben so relevant ist und weil man normalerweise immer nach den relevantesten Dingen guckt, denn man möchte natürlich auch gerne was beitragen. Allerdings führt das eben auch dazu, wie der Teilnehmer auch schon gesagt hat, dass natürlich sozusagen, wenn man denn an einer heißen Sache dran ist, die Gesellschaft einem auch an den Lippen hängen kann. Und das ist natürlich insofern gefährlich, weil der wissenschaftliche Prozess ja normalerweise, sage ich mal, etwas kühler vonstatten geht und sozusagen mit einem klaren Kopf. Und wenn man jetzt an so einem Thema dran ist und bestimmte Ergebnisse hat, dann möchte man natürlich auch aus Gründen der Relevanz diese Ergebnisse möglichst schnell zugänglich machen. Allerdings besteht dabei natürlich auch immer die Gefahr, dass man übers Ziel hinausschießt oder später Sachen nicht mehr zurücknehmen kann, die man einmal gesagt hat, weil es sich neue Erkenntnisse ergeben, was eben im Wissenschaftsprozess natürlich ganz normal ist und man auch immer gerne sich der Kritik aller anderen aussetzt. Nur, ich sag mal, auf beiden Seiten muss man ein Gefühl dafür haben, dass die Wissenschaft, die man dann in so einem Fall mitkriegt, eine andere ist als die man serviert bekommt, wenn man, sage ich mal, ein halbes Jahr, nachdem eine Studie begutachtet, erschienen, diskutiert wurde und so weiter, in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift darüber liest. Das ist eben was man.
Ja, das passt eigentlich sehr, sehr gut hier noch zu einer anderen Frage, die halt damit beginnt, dass das ja auch wirklich einleuchtet, aber ob es nicht gleichzeitig auch für die Leute umso verwirrender ist, wenn man so viele lokale Einschränkungen an verschiedenen Stellen hat und alle machen was anderes. In Deutschland haben wir das ja auch wirklich sehr gut erlebt, dass wir dann so unterschiedliche Regulierungen in den verschiedenen Bundesländern hatten und man wirklich das Gefühl hatte, dass eine Fahrt ins 200, 300 Kilometer entfernte Bayern schon bedeutet, dass man quasi wirklich Grenzen überwinden muss. Und das ist ja ein Zustand, den wir also wirklich überhaupt nicht mehr kennen, der extrem ungewohnt ist. Und deswegen ist halt schon die Frage, können diese lokalen Einzelmaßnahmen nicht auch verwirren und dann letztlich doch auch kontraproduktiv sein?
Also dazu kann ich zwei Sachen sagen. Zum einen ist es eigentlich gerade das Ergebnis dieser Studie, dass man nicht zu verwirrend sein darf. Und insofern können wir eigentlich nur begrüßen, dass sich letzte Woche die Politik zusammengesetzt hat, um sich sozusagen ein einheitliches Framework zu überlegen. Dafür, dass man zwar lokal eingreift, aber dass man das eben einheitlich macht. Also sozusagen die Maßnahmen werden zwar getriggert durch das lokale Überschreiten irgendeines Schwellwerts, aber die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, folgen einem ganz klaren Plan. Und das hat zum einen die Vorteile, dass eben diese Verwirrung nicht so stark eintritt, von der Teilnehmer spricht. Zum anderen führt das natürlich auch zu einer schnelleren Reaktionszeit. Und diese Reaktionszeit ist eben ganz entscheidend. Denn wenn man natürlich bei jedem Überschreiten des lokalen Schwellwerts erstmal diskutiert und überlegt, was man macht, dann zögert man diese Zeit hinaus. Und wie das bei exponentiell verlaufenden Prozessen so ist, die Infektionszahlen verdoppeln sich alle paar, also in einer gewissen Zeitspanne. Und die können also sehr schnell nach oben schnellen. Und desto länger muss man dann natürlich danach auch wieder mit Einschränkungen leben. Und in diesem Fall kommt noch dazu, dass man ja nicht nur sich selber schadet, dem eigenen Kreis, sondern man schadet auch allen anderen. Denn dann besteht wieder die Möglichkeit, dass Infektionsketten auch irgendwo anders hinlaufen. Zweitens ist es natürlich so, dass die lokalen, also ich meine, in diesem, wir haben ja auch einen Fall betrachtet, Sie haben das ja gesehen, in den nationalen Vergleichssimulationen, es waren ja auch die Anzahl der Tage mit Einschränkungen immer sehr hoch. Das liegt einfach an den Parametern, die wir angenommen haben. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass sozusagen ständig die Hälfte der Kreise irgendwo im Lockdown wäre, sondern das wären wahrscheinlich, wenn die Infektionszahlen so bleiben, wie sie sind oder nicht sehr stark steigen, also je näher das R0 an 1 bleibt, auch wenn es über 1 ist natürlich, desto weniger sind sie notwendig. Ein Aspekt, denke ich, ein psychologischer Aspekt und auf die Psychologie hatte der Teilnehmer ja auch angespielt, ist, denke ich, noch ganz wichtig zu erwähnen. Lokale Maßnahmen sind, wenn sie denn einem einheitlichen Prinzip folgen, eigentlich nicht verwirrender. Sie sind sogar nachvollziehbarer. Denn dass ich mich jetzt einschränken muss, ist ja für mich persönlich viel eher nachvollziehbar, wenn ich weiß, in meiner Region findet gerade ein Ausbruch statt, als wenn sozusagen deutschlandweit ein Lockdown angeworfen wird, weil in bestimmten Regionen eben man die Infektionszahlen nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Das haben wir ja auch im Lauf der Epidemie schon gesehen, als in Bayern oder allgemein im Süden Deutschlands die Infektionszahlen immer noch relativ hoch waren und im Norden schon darüber diskutiert wurde, ob man jetzt nicht mal langsam lockern könnte, denn die Infektionszahlen seien doch so niedrig. Und die Krankenhäuser, die sich für Covid-Patienten freihalten sollten, dort waren eigentlich, konnten keine anderen Sachen machen, weil sie blockiert waren. Und insofern sind die lokalen Maßnahmen, sage ich mal, eigentlich sehr gut nachvollziehbare Maßnahmen.
Ja, das leuchtet absolut ein, muss ich sagen. Und gleichzeitig finde ich, das passt wunderbar zu einer Frage, die ganz gerade eben gestellt wurde und die dann wieder halt eigentlich einen Moment aufgreift, wo es darum geht, lokal ist es dann nachvollziehbar, aber es gibt ja diesen irrationalen Faktor Mensch auch. Ja. Und da ist halt die Frage, wie lässt sich denn das, weil es ja doch letztlich nur Modellrechnung, also nur in Anführungsstrichen Modellrechnung sind, wie lässt sich denn das vereinen? Der Der Zuhörer, der da fragt, gibt hier noch das Stichwort Infektionsketten und Mallorca halt, ne, was da in den letzten Tagen auch zu sehen war. Und ich glaube, dahinter steht auch ein bisschen tatsächlich die etwas generellere Frage. Die Wirklichkeit ist ja meistens einfach komplizierter als Modelle. Und die Frage ist halt, inwiefern man dann mit diesen Modellen jeweils neue Erkenntnisse auch abfangen kann und diese Erkenntnisse wieder in das Modell mit einfließen lassen kann.
Also zum einen muss man dazu sagen, dass natürlich viele Effekte in dem Modell generell einfach überhaupt nicht enthalten sind. Es ist immer noch ein SIR-Modell, was sozusagen als die Spherical Cow, sagt man in der Physik immer, wenn man irgendein System so weit abstrahiert, dass man es dann endlich behandeln kann. Und insofern ist das SIR-Modell eigentlich eins der einfachsten Modelle, wobei wir haben es natürlich etwas erweitert, aber eben nur um die Regionalstruktur. Andere Sachen, wie zum Beispiel auch Superspreader und solche Geschichten, sind da drin natürlich nicht enthalten. Das eine, was ich sagen kann, ist, dass sicher diese ganzen Dinge einen Einfluss haben. Also als Beispiel kann man da nur nennen, einige Länder, die eben jetzt zweite Wellen erleben, die haben deutlich größere Schwierigkeiten, die zweite Welle zu kontrollieren als die erste. Und das liegt wahrscheinlich zu nicht unwesentlichen Teilen auch einfach daran, dass die Leute, die Bevölkerung, beim ersten Mal noch ihrer Regierung und den Instruktionen sozusagen bis auf den Buchstaben gefolgt ist oder so gut sie es eben konnten, bei der zweiten Runde aber eben vielleicht schon ein bisschen müde sind oder das Ganze auch nicht mehr für so schlimm erachten, weil man hat ja bei der ersten Runde gute Erfahrungen gemacht und man hat ja alles unter Kontrolle gekriegt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, dass unser Modell eben natürlich an vielen Ecken nicht realistisch ist. Das kann ich sofort zugeben und würde ich auch immer zugeben. Allerdings ist ganz klar, dass diese generellen Effekte, also wenn man sich erstmal in diese Region relativ kleiner Zahlen begibt, dass dann diese Effekte eigentlich immer eine Rolle spielen. Das kann sich natürlich etwas anders äußern und vielleicht zählen sie dann nicht ganz so viel, wenn die Maßnahmen nicht so wirken, wie sie wirken sollen. Aber man wird mit Sicherheit sagen können, dass wenn man es schafft, wie auch immer man es schafft, in diesem Regime kleiner Zahlen zu bleiben und zwischen den Regionen nicht zu viele Infektionsketten zu haben, dass man diese Effekte ausnutzen können wird. Wir haben ja zum Beispiel auch einfach angenommen, dass die Maßnahmen darin bestehen, dass man einen Lockdown initiiert, der im Prinzip wieder so ähnlich ist wie der Lockdown, den wir schon mal deutschlandweit hatten oder eben in den anderen Ländern dann eben auch auf nationaler Ebene. Und das muss ja gar nicht unbedingt der Fall sein. Und da zeigen unsere Ergebnisse ja Gott sei Dank auch, dass man nicht ganz so strikt sein muss. Mhm. Allerdings, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Am Anfang während der Lockdown lief, wurde ja auch viel darüber diskutiert, wann man jetzt die Maßnahmen endlich wieder aufheben kann. Und das ist ja auch eine sehr valide Diskussion, denn man hat ja auf der sozusagen auf der anderen Seite auch Kosten, die dadurch entstehen, gesellschaftliche, private, finanzielle. Und diese Maßnahmen, die müssen natürlich diskutiert werden, was das auf der lokalen Ebene dann sein soll. Aber was wir eben vorschlagen würden, beziehungsweise, also zum einen, vielleicht das noch, diese niedrigere Infektionsschwelle ist ja auch so eine Sache, die genau in diese Idee reinspielt, dass die der Teilnehmer auch erwähnte, dass der Faktor Mensch da irgendwo drin steckt. Und man kann noch so oft sagen, dass wenn wir jetzt sozusagen striktere Maßnahmen ergreifen, wird uns das in der Zukunft viel bringen und ganz viele Maßnahmen vermeiden. Aber dann steht trotzdem immer noch die Entscheidung, sind wir dazu bereit, diese strikteren Maßnahmen umzusetzen? Es gibt einfach Sachen, die sind möglich und die sind auch wahrscheinlich richtig, nach allem, was wir sagen können, aber sie sind trotzdem vielleicht nicht durchsetzbar. Und da will ich mich auch gar nicht beschweren, denn sie sind vielleicht aus gutem Grund nicht durchsetzbar. Und das, deswegen hat der Titel auch extra diesen Zusatz aus Sicht eines Physikers, weil ich mich auf keinen Fall hier auf die politische Ebene begeben will. Ich möchte halt die Fakten bereitstellen, aber ich kann am Ende nicht behaupten, dass ich wüsste, was die richtige Entscheidung ist.
Ja, absolut nachvollziehbar. Aber wir müssen jetzt schon fast ein bisschen auf die Zeit gucken. Und doch gibt es noch ein paar so dermaßen spannende Fragen, dass ich die jetzt auch gar nicht unterschlagen will. Und gerade die eine, also ich würde gerne noch zwei Fragen an Sie weitergeben. Die eine geht dann über den lokalen Rahmen hinaus, ist auch die Frage, ob das für Sie in dem Modell dann relevant sein kann. Aber wir nehmen erstmal eine andere Frage vorweg. Und zwar fragt ein Zuhörer, was Sie den Politikern in der aktuellen Lage raten würden. Und haben Sie gerade gesagt, das genau würden Sie eigentlich nicht tun. Aber ich stelle die einfach mal, das ist auch in Ordnung, wenn Sie sagen, ja, okay, das sprengt eigentlich letztlich dann auch wieder den Rahmen dessen, woran wir hier forschen können. Aber die Frage ist halt, wie klein denn Politiker lokal in Deutschland zum Beispiel denken sollen und ob Ordnungen, die gerade erlassen wurden oder in den letzten Wochen erlassen wurden, ob man da nochmal rangehen sollte oder ob das jetzt eigentlich alles so nach Ihren Überlegungen so in eine ganz gute Richtung geht.
Also da muss ich vielleicht eine kleine Sache vorweg schicken, die so ein bisschen darstellt, wie sozusagen der Prozess, der Gedankenprozess auch bei uns hier war, die wir diese Untersuchung veranstaltet haben. Als wir angefangen haben, uns mit diesen Fluktuationen und dem Regime kleiner Zahlen und der Bedeutung für die Epidemieausbreitung zu beschäftigen, als wir damit angefangen haben, das war ganz in der Anfangsphase, als die Zahlen in Deutschland noch niedrig waren. Nicht, als sie dann wieder niedrig waren, sondern das war sozusagen noch bevor der im Kommen der Epidemie. Und da hatten wir schon das Gefühl, dass es da was gibt, aber die Ergebnisse waren auch noch nicht so da, wie wir das gerne gehabt hätten. Und da konnten wir eben einfach nichts machen. Und am Ende ist die Epidemie eben so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Und man hätte wahrscheinlich auch gar nichts anderes machen können, weil ja gar keine Zeit zum Überlegen war. Aber jetzt sind wir eben wieder an diesem Punkt, wo die Zahlen niedrig sind. Und wir können eigentlich nur sagen, und das ist vielleicht die Empfehlung, normalerweise beschäftigt man sich ja nicht so damit, was bei diesen niedrigen Zahlen vielleicht Besonderes passiert. Also die Argumentation in der Politik, die haben sich ja eigentlich nicht geändert. Es wird auf den Reproduktionsfaktor geguckt, es wird auf die Infektionszahlen geguckt, die Interpretationen, die man sich da überlegt, wenn man sich die Daten anguckt und die so diskutiert werden, die haben sich eigentlich nicht geändert. Und alles, was wir sagen können, ist, wir haben im Moment eine Gelegenheit, diese niedrigen Zahlen auszunutzen. Und wie ich schon dargelegt habe, kann man das aber eben nur, wenn man die Strategien, die jetzt schon verabschiedet wurden, sozusagen etwas modifiziert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass auch so ein bisschen als Bericht über die letzten 2-3 Wochen wir eigentlich also an vielen Tagen morgens ins Büro gekommen sind und gesagt haben, ach, jetzt wurde wieder etwas diskutiert, was wir eigentlich in unserer Strategie auch so empfehlen würden und was wir uns schon überlegt hatten. Und insofern kann man sagen, dass die ganze Diskussion eigentlich sehr in die richtige Richtung gegangen ist. Die Frage ist, ob man es dabei jetzt belässt oder ob man mit dem Wissen, dass man da noch mehr rausholen kann, jetzt vielleicht einige Sachen nochmal etwas verschärft. Das sind ja nur potenzielle Verschärfungen. Also wenn ich diesen Schwellwert zum Beispiel verringere, klar, dann heißt das in einigen Regionen vielleicht, dass die jetzt da gerade drüber liegen, aber weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Tagen nicht mehr geguckt, wie die aktuellen Zahlen sind, in welche Kreise das wirklich betreffen würde. Im Prinzip bezieht sich das ja nur auf den Plan für die Zukunft. Und da muss man eben überlegen, ob man das machen will. Und das Einzige, was ich der Politik empfehlen kann, ist zu sagen, dieses sind die Möglichkeiten, die wir glauben, die da sind, trotz aller Unwägbarkeiten unseres Modells. Und wie realistisch das ist, müsste man dann eben diskutieren.
Mhm. Gut, dann würde ich gerne mit einer letzten Frage abschließen. Und zwar Es ist eine Frage, in dem Modell gibt es ja die Zahl der Resistenten und ein Begriff, der in den letzten Wochen sehr, sehr viel uns immer wieder beschäftigt hat, war der Begriff der Herdenimmunität. Kann man eigentlich sagen, wie groß die Zahl der Resistenten sein müsste in einem solchen Modell, damit diese Herdenimmunität erreicht ist?
Also es gibt ganz allgemeine Untersuchungen dazu, dass die Herdenimmunität als solche auch, also der Anteil der Bevölkerung, der immun sein muss, auch durch solche heterogenen Populationsstrukturen beeinflusst wird. In unserem Modell kann ich jetzt im Moment nicht genau sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Reproduktionszahl selber nicht durch die Struktur beeinflusst wird. Das haben wir aber extra in dem Modell so eingebaut, weil wir gerne einen guten Vergleich haben wollten zwischen der nationalen Situation und der Situation, wenn man die Kreisstruktur hat und wenn man auch diese Durchlässigkeit verändert. Denn wenn die Durchlässigkeit an sich auch schon die Reproduktionszahl geändert hätte, dann könnte man die beiden Effekte nicht mehr auseinanderhalten. Insofern, auf einer gewissen Ebene ändert sich der Anteil der Immunen dann nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass da wieder eine Unzulänglichkeit unseres Modells auch ins Spiel kommt, die genau mit dieser Tatsache verbunden ist, dass sich die Reproduktionszahl nicht ändert, nämlich, dass natürlich die Kontaktraten zwischen den verschiedenen Regionen auch variieren. Also in einer sehr ländlichen Region ist zum Beispiel die Kontaktrate vielleicht geringer als in einer Großstadt. Und implizit, wir haben ja schon gesehen, dass diese dicht besiedelten Regionen mit hoher Bevölkerungszahl ein Problem in unserem Modell sind. Das sind sie aber trotz gleicher Kontaktrate. Also man kann sich vorstellen, dass sie nochmal ein viel größeres Problem werden könnten, theoretisch, wenn man die Kontaktrate auch noch abhängig, also wenn die Kontaktrate auch noch variiert und man da realistischere Werte annimmt. Und wenn man jetzt sozusagen den Durchschnittswert über die ganze Bevölkerung der Kontaktrate nimmt, dann sieht man, da gibt es Untersuchungen zu, dass dann die effektive Reproduktionszahl in der Bevölkerung nicht mehr einfach nur ein Durchschnitt der Reproduktionszahlen in den einzelnen Regionen ist, auch nicht mit der Bevölkerung gewichtet oder so, sondern dass diese von der Populationsstruktur, also damit beziehe ich mich jetzt auf diese Unterteilung in Gruppen, zwischen denen dann nur noch eine geringe Durchlässigkeit besteht, dass diese von dieser Populationsstruktur beeinflusst wird. Und da gehe ich davon aus, dass sich das auch auf die Herdenimmunität auswirken würde. Das mit der Herdenimmunität ist ja leider so eine Sache, weil wir eben keinen genauen Überblick darüber haben, wie die Immunitätssituation in der Bevölkerung eigentlich ist. Das lässt sich auch sehr schlecht feststellen. Antikörpertests gibt es, die sind teilweise nicht ganz spezifisch, aber die sagen einem auch nicht unbedingt was über die Immunität aus, sondern eben nur darüber, ob man Antikörper hat oder nicht. Und insofern kann man das auch schlecht sagen. Das kommt eben, hängt auch sehr davon ab, wie hoch die Dunkelziffer ist. Vielleicht in diesem Zusammenhang ist es auch gut, wäre es nochmal gut zu erwähnen, dass eine weitere Empfehlung, die aus den Ergebnissen dieser Analyse herauskommt, ist, dass man möglichst effektiv testen sollte. Besser zu viel als zu wenig. Ich meine, das sagt zwar jeder, aber in diesem Fall sieht man das ganz deutlich einfach daran, dass der Schwellwert, den wir gesetzt haben, ja sozusagen nicht der echte Schwellwert ist, wenn ich viele unentdeckte Infektionen habe. Und das heißt, dass mehr Testen eigentlich diesen Schwellwert auch senken kann und dadurch auch eine bessere Kontrolle erreicht werden kann, weil eben, wenn wir die Augen davor verschließen, wir gehen die Infektionszahlen zwar offiziell runter, aber es hilft nichts an dem Infektionsgeschehen. Und eigentlich müsste man genau das Umgekehrte machen, weil genau das Gleiche gilt wie für alle anderen Maßnahmen in unserer Analyse auch. Wenn ich jetzt in den sauren Apfel beiße und möglichst die Infektionszahlen so realistisch mache, wie ich kann, indem ich teste, auch wenn die dann vielleicht hochgehen und ich irgendwo mal über den Schwellwert komme, wird mir das in Zukunft sehr viele Einschränkungen sparen. Und insofern ist die Situation eigentlich so ein bisschen wie mit den Masken. Die einzelnen Regionen Die können sich selber natürlich helfen, indem sie eine Maske aufsetzen, also indem sie gut lokal kontrollieren. Aber vor allem können sie eben der Gesamtbevölkerung helfen, indem sie nicht zum Ausgangspunkt von überregionalen Infektionen werden. Und die Logik ist eigentlich genauso wie bei der Argumentation für die Masken, die wir im Moment alle ohne Probleme tragen.
Ja, ja, vielen Dank, lieber Herr Bettin. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender und kenntnisreicher Vortrag, den wir gehört haben. Und Sie haben jetzt wirklich eben am Ende tatsächlich noch genau eine Frage, auch die uns auf YouTube erreicht hatte, damit beantwortet, weil da jemand auch noch nach den Mund-Nasen-Bedeckungen gefragt hatte. Und das ist schön, ohne dass ich sie gestellt habe, ist dieses Stichwort jetzt eben noch gekommen. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und gleichzeitig ist es ja tatsächlich heute die allerletzte virtuelle Ringvorlesung, die wir durchführen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal allen Referentinnen und Referenten danken, die an der Veranstaltungsreihe teilgenommen haben. Es war ja ein interdisziplinärer Blickwinkel, den wir gewählt haben. Und ich finde, genau das hat den besonderen Charme dieser Veranstaltungsreihe auch ausgemacht und hat halt auch gezeigt, in wie vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen wir alle von dem Geschehen betroffen sind. Deswegen ein Dank an alle, die mitgewirkt haben. Ein Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie uns auf diesem Weg begleitet haben und dass sie zum guten Gelingen dieser Veranstaltungsreihe mit ihren Fragen auch beigetragen haben. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und besuchen Sie uns gern wieder im nächsten Semester zu neuen Themen. Einen schönen Abend.
Vielen Dank, gleichfalls.